HR Info. Das Interview.
Wenn es über jemanden heißt, der arbeite im Auge des Orkans und sei ein Terminator, dann ist derjenige entweder in Hollywood aktiv oder er hat einen wichtigen Posten im Bundeskanzleramt inne. Bei unserem heutigen Gast ist letzteres der Fall, es sei denn, er hat uns eine Zweitkarriere verschwiegen. Der Gießener Helge Braun wurde 2013 von Angela Merkel als Staatsminister geholt. Er ist stellvertretender Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung und als solcher auch immer dabei, wenn sich die Kanzlerin mit ihren engsten Mitarbeitern bespricht. Wir können also mal davon ausgehen, dass Helge Braun einiges zu erzählen hat. Mal sehen, wie viel von seinem Wissen er dann auch preisgibt. Ich will mit ihm sprechen über ein Jahr Flüchtlingskrise, über ein Jahr Wir schaffen das. Mein Name ist Sabine Müller. Herr Braun, vor einem Jahr auf Ihrer Sommerpressekonferenz, da hat Angela Merkel diesen Satz gesagt, wir schaffen das. Erinnern Sie sich eigentlich noch, wo Sie damals waren? Gab es da so eine Art Public Viewing im Kanzleramt oder haben Sie einfach ganz normal Ihre Termine durchgezogen an dem Tag?
Ich habe da schon meine ganz normalen Termine gemacht, aber als dann die ganzen Nachrichten kamen, die Überschrift lautete, wir schaffen das, fand ich das ein sehr, sehr positives Signal. Denn der Gegenstand der Rede war ja nicht, wir schaffen das mit links oder ganz einfach, sondern es war einfach in einer Phase, wo Deutschland auch verunsichert war angesichts des Ansturms, die klare Ansage, wir nehmen die Herausforderung an und wir werden alles tun, um sie zu bewältigen. Und natürlich schafft das ein starkes Land wie Deutschland.
Waren Sie an der Vorbereitung dieses Auftritts beteiligt?
Die Presseauftritte, da kümmert sich ja Stefan Seibert als Sprecher drum, aber die inhaltliche Vorbereitung, wie gehen wir mit der Flüchtlingskrise um, was sind die notwendigen Maßnahmen, da bin ich dann beteiligt.
Dieser Satz, wir schaffen das, das war ja nicht spontan, das kann man sehen, das stand bei ihr in den Notizen drin, sie hat da auch nochmal drauf geguckt, bevor sie das gesagt hat. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was aus dem Kanzleramt. Wie ausführlich wird sowas dann vorher abgesprochen? Keine Ahnung, zum Beispiel in der Morgenlage, die Angela Merkel ja immer mit ihrem engsten Mitarbeiterkreis hat. Sitzt man dann da und überlegt zusammen, was soll dann jetzt eigentlich die zentrale Botschaft sein?
Dass wir ein Signal der Ermutigung setzen wollen, haben wir natürlich in dieser Phase auch immer wieder besprochen. Weil wir im Kanzleramt hatten eigentlich nie die Zweifel, dass wir in der Lage sind, diese unterschiedlichen Herausforderungen der Flüchtlingskrise zu bewältigen. Also sei es die Unterbringung oder sei es ein faires und rechtsstaatliches Asylverfahren für jeden, der kommt. Und auch eben jetzt als dritte Herausforderung die Rückführung derjenigen, die keinen Anspruch haben. Und in so einer Phase redet man natürlich auch sehr intensiv darüber, wie wird das in der Bevölkerung aufgenommen, was sind die Sorgen, braucht es sozusagen ein Signal der Stärke, ein Signal der Ermutigung. Und das mündete dann in dem Satz, wir schaffen das.
Das heißt, in diesem Satz ist schon relativ viel Hirnschmalz auch gesteckt worden im Kanzleramt.
Das kann die Kanzlerin natürlich auch spontan, aber die solche Grundbotschaften, darüber reden wir natürlich auch.
Es gibt ja Leute, die vermuten, dass dieser Satz sehr bewusst auch als Gegenpunkt formuliert war zu einer Szene, die circa anderthalb Monate vorher viel diskutiert wurde in Deutschland. Das war dieses Zusammentreffen der Kanzlerin mit dem Flüchtlingsmädchen Rehm. Und da hatte die Kanzlerin ja noch gesagt, wir können nicht alle Flüchtlinge bei uns aufnehmen, das können wir nicht schaffen. Wollten Sie da ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen?
Also diesen Zusammenhang, den gibt es so eng, wie er häufig öffentlich diskutiert wird, aus meiner Sicht nicht, weil ja alles beides auch richtig ist. Also es gilt bis heute, dass natürlich, selbst wenn man aus schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen kommt, man keinen Anspruch hat, in Deutschland Asyl zu erhalten, sondern dass es wirklich abhängig von der Situation im Heimatland, von der individuellen Verfolgung.
Ich würde die Tage, in denen dieser Satz gesprochen wurde, gerne noch mal ein bisschen aufziehen, weil ein paar Tage eben nach dem Satz, wir schaffen das, hat ja die Kanzlerin entschieden, in Ungarn gestrandete Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. In den Wochen und Monaten danach kamen dann Hunderttausende. Welche Rolle haben bei dieser Entscheidung, glauben Sie oder wissen Sie, die Ereignisse gespielt, die alle relativ kurz vorher stattgefunden haben? Die Kanzlerin war in Heidenau, in einem sächsischen Flüchtlingsheim ist da übelst beschimpft worden. Es gab die 70 toten Flüchtlinge in einem Lastwagen in Österreich. Es gab dieses Bild, was, glaube ich, vielen auch lange nicht aus dem Kopf gegangen ist, des kleinen toten Flüchtlingsjungen am türkischen Strand. Hat all das mit dazu beigetragen, dass diese Entscheidung so getroffen wurde?
Ich glaube, dass in der konkreten Situation die Entscheidung sowohl aus humanitären Gründen auch als auch aus Gründen der europäischen Solidarität gar nicht anders zu treffen war. Und sozusagen, wenn man sagt, das Ganze steht im Kontext zum Beispiel von einem Bild eines toten Flüchtlingskindes, das unterstreicht ja so den Gedanken, das ist eine sehr emotionale Entscheidung, die man sehr gut auch hätte irgendwie rational anders treffen können. Und genau das denke ich überhaupt nicht.
Wenn Sie jetzt aber sagen, da war sozusagen eigentlich keine emotionale Komponente drin, kann ich es fast noch weniger verstehen, warum die Kanzlerin Anfang September sagt, die gestrandeten Flüchtlinge in Ungarn sollen zu uns kommen. Und ein paar Monate später, als tausende Menschen in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze festsitzen, man einfach sagt, naja, dann sollen die halt in Flüchtlingslager in Griechenland gehen, wo ja wirklich auch verheerende Zustände dort geherrscht haben und die Situation augenscheinlich verheerend war für diese Menschen.
Ich glaube, im Verlauf der Flüchtlingskrise hat deutlich geworden, wenn man von so einer Situation überrascht wird, wie das sozusagen am Anfang bei dem extremen Zunahme der Flüchtlingszahlen der Fall war, dann muss man akut handeln und muss eben die humanitäre Krise abwenden. Und dann hat natürlich die Bevölkerung einen Anspruch drauf gehabt, dass wir die Flüchtlingskrise insgesamt bewältigen, weil sozusagen der eine humanitäre Moment ist was völlig anderes als die Frage, können wir kurzfristig, mittelfristig, langfristig zugucken, dass über Schlepperorganisationen Menschen nach Europa kommen, die ihr Geld an Kriminelle bezahlen, die ihr Leib und Leben riskieren. Und das geht ganz klar nicht. Und deshalb war immer die Linie der Bundeskanzlerin, des Bundeskanzleramts, der Bundesregierung, dass wir versuchen, die europäischen Außengrenzen zu schützen. Und sozusagen der Grenzschluss in Mazedonien ist auch ja nicht der Moment gewesen, in dem die Flüchtlingskrise in Europa bewältigt war. Das hat natürlich rein logisch dazu geführt, dass dann jenseits von Mazedonien keine Flüchtlinge mehr weitergekommen sind. Aber der Moment, der dazu geführt hat, dass die Flüchtlingskrise für Europa zum Stillstand gekommen ist, in der Weise, dass keine Flüchtlinge mehr nach Europa kommen, das war nach Inkraftsetzen des Abkommens mit der Türkei.
Und dann war schon wieder ein bisschen Business as usual, glaube ich auch, in gewisser Weise, oder?
Also ich glaube, dass in dem Moment natürlich sehr vieles sich zum Positiven gewendet hat. Die Zahl der Toten, gerade auf der Ägäisroute, hat damit schlagartig abgenommen. Das zeigt, welchen hohen Wert dieses Abkommen auch hat. Und für uns in Deutschland, in der Bundespolitik, hat das natürlich eine Atempause bedeutet. Aber Business as usual machen wir eigentlich seitdem auch nicht, sondern über das Thema Integration und über das Thema Rückführung gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben, die wir noch danach zu klären hatten und die wir auch zum Teil jetzt noch zu klären haben.
Sie hören hr-info das Interview, heute mit Helge Braun, Staatsminister im Bundeskanzleramt. Herr Braun, hat der Satz, wir schaffen das, Sie persönlich eigentlich auch sehr unter Druck gesetzt? Weil ich meine, Sie sind ja nun auch als stellvertretender Flüchtlingskoordinator maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die praktische Umsetzung dieses politischen Versprechens auch gelingt.
Die Flüchtlingskrise war sehr, sehr herausfordernd, gerade am Anfang. Und als derjenige, der in der Bundesregierung auch zuständig ist für die Koordinierung zwischen Bund und Ländern, war ja eine der ersten Aufgaben auch im September, Oktober bei den hohen Zugangszahlen, dass wir es schaffen, alle rechtzeitig vorm Winter unterzubringen. Und da muss ich sagen, habe ich den Satz, wir schaffen das, als Ermutigung empfunden. Und ich habe ihn damals auch von sehr vielen Bürgermeistern und kommunalen Spitzenvertretern gehört, die alle gesagt haben, na gut, wenn in meine Gemeinde, wenn in meinen Landkreis jetzt 1000 Flüchtlinge kommen, das ist schon sehr viel, das ist für uns eine Herausforderung. Aber jeder war bereit, die anzunehmen, seinen Beitrag zu leisten. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel für Föderalismus, für unsere kommunale Selbstverwaltung, dass nicht wir im Kanzleramt oder das Innenministerium das alles alleine schultern mussten, sondern dass im Grunde genommen jeder Bürgermeister, jeder Landrat, jede Landesverwaltung sich auf den Weg gemacht hat, um daran mitzuarbeiten. Und wenn man jetzt mal Bilanz zieht nach einem Jahr, dann finde ich, sieht man ja auch, wir haben die Unterbringungssituation gut gemeistert. Die Sorge vor irgendwelchen frierenden Flüchtlingen im Winter, das konnten wir alles gut vermeiden. Und wir arbeiten auch bis heute im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbehörden dran, dass auch wenn es so viele sind, wir nicht unsere rechtsstaatlichen Verfahren aussetzen, sondern dass jeder sein Verfahren bekommt und die Zahl der Entscheidungen geht jeden Monat deutlich hoch. Also auch das schaffen wir.
Sie haben davon gesprochen, dass Sie auch von Bürgermeistern und so weiter viel Feedback bekommen haben, sicher auch in Ihrem Wahlkreis in Gießen, da ist ja auch eine große Erstaufnahmeeinrichtung. Wenn Sie da vielleicht auch mal den Realitätscheck hatten, ich meine, Berlin ist ja auch so ein bisschen so eine Blase, haben Sie in den letzten 12 Monaten mal gedacht, oh je, ich glaube, wir schaffen das nicht?
Nein, also da ist der Wahlspruch immer, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, dann wird eben weitergearbeitet. Natürlich gab es kurze Momente, Nächte, wo man sich gefragt hat, wenn wir in 2 Monaten nochmal Container brauchen, nochmal Feldbetten, sind die dann überhaupt auf dem Markt noch verfügbar?
Also ab und zu schon, weil, also wenn Sie mir jetzt wirklich gesagt hätten, dass Sie keinen Moment daran gezweifelt haben, da wüsste ich nicht genau, ob ich Sie wahnsinnig selbstbewusst finden soll und das bewundern soll oder ob ich das Gefühl habe, das ist die totale Selbstüberschätzung. Man muss doch, also so wie das gelaufen ist im letzten Herbst mit den hunderttausenden Leuten, die kamen, teilweise unkontrolliert kamen, da muss es doch auch Momente geben, wo man denkt, das ist jetzt aber schon echt kritisch und ich weiß nicht genau, ob wir dieses Versprechen, wir schaffen das, einhalten können.
Na, da ist vielleicht auch meine berufliche Herkunft als Notfallmediziner ganz gut, weil in so einer Krisensituation zu zweifeln nützt Ihnen ja überhaupt nichts, sondern Sie müssen versuchen, die nächsten Schritte zu planen. Und wir haben dann von Tag zu Tag auch immer mehr überlegt, wo können wir sozusagen logistisch noch Unterstützung herbekommen. Wir haben uns auch die Frage gestellt, wenn irgendwann Kommunen sagen, wir können das nicht mehr bewältigen, welche Organisationen könnte der UNHCR uns vielleicht auch helfen oder so. Aber man hat immer gemerkt, zu jedem Zeitpunkt, dass man noch Ideen hat, wie man weiterkommt. Und deshalb fand ich die ganze logistische Bewältigung der Flüchtlingskrise in der heißen Phase eine sehr positive Erfahrung.
Herr Braun, Sie haben gerade eben schon Ihren Job als Notfallmediziner angesprochen. Sie sind ja Anästhesist. Sehen Sie da ein bisschen Parallelen zwischen dem Job und dem, was Sie jetzt machen? Weil beides sind ganz wichtige Aufgaben. Man hat eine große Verantwortung. Aber irgendwie ist es ja auch knifflig, weil eigentlich gibt es viel zu verlieren und wenig Ruhm zu gewinnen. Weil wenn der Patient nicht mehr aufwacht, dann ist der Anästhesist schuld. Aber wenn die OP geglückt ist, war der Chirurg der Held.
Also insofern gibt es da eine Parallele, dass in der Tat die Anästhesie und Notfallmedizin so eine gewisse Assistenzfunktion hat und die sehe ich auch in der Unterstützung der Bundeskanzlerin, der Koordinierung der Bund-Länder-Dinge. Das stimmt, aber im Endeffekt geht es ja nicht um den Ruhm, sondern wenn man zurückschaut und sagt, es ist was gelungen, man hat einen Verkehrsunfallopfer lebend mit stabilen Kreislaufverhältnissen ins Krankenhaus gebracht. Das ist eine sehr beglückende Erfahrung. Und wenn man nach einem Jahr Flüchtlingskrise sagt, wir haben versprochen, dass wir das schaffen. Wir haben heute die Zahl der Entscheidungen geht hoch. Die Zahl derer, die neu nach Deutschland kommen, ist deutlich gesunken. Dann finde ich, ist das auch eine Erfolgsgeschichte, an der viele in Deutschland mitgewirkt haben, ohne dass man dabei verkennen darf, dass wir im Hinblick auf Integration und anderes noch Riesenaufgaben haben.
Ich würde in so einer kleinen Schnellfragerunde mit kurzen Antworten mal etwas mehr erfahren wollen, wie Ihr Job wirklich so aussieht, wie ein normaler Tag bei Ihnen aussieht, wenn es sowas überhaupt gibt. Stunden, die Sie am Tag im Kanzleramt bei der Arbeit verbringen, durchschnittlich?
So 14 bis 16.
Wie lange reicht bei Ihnen durchschnittlich eine volle Ladung Handy-Akku?
Von morgens bis nachmittags.
Und dann haben Sie so eine Powerbank dabei, oder wie die heißen, oder haben Sie einfach ein zweites Handy und dann schalten Sie um?
Nein, jedes Mal, wenn ich in meinem Büro am Schreibtisch sitze, dann lädt das Handy parallel nach.
Wann haben Sie das letzte Mal ein komplettes Wochenende frei gehabt, ohne dass jemand angerufen hat, ohne dass Sie einen Termin hatten?
Das ist zum Glück am Ende der Sommerpause etwas freundlicher zu beantworten. Also jetzt Anfang August hatte ich auch mal 2 Wochenenden und eine Woche Urlaub dazwischen frei. Aber
für die nächsten Monate planen Sie das erstmal nicht?
Bis Weihnachten ist kein freies Wochenende in Sicht.
Haben Sie noch Zeit für Hobbys? Hört sich im Moment nicht so an.
Nein, Politik ist Hobby und Beruf gleichzeitig.
Und Ihre Frau sieht Sie aber noch nicht, die kennt Sie schon noch?
Nein, die trägt das in bewundernswerter Weise mit.
Staatsminister Helge Braun ist heute zu Gast bei hr-info das Interview. Herr Braun, die Kanzlerin wiederholt ja jetzt schon wirklich seit einem Jahr den Satz, wir schaffen das. Was heißt das denn eigentlich heute? Was schaffen wir?
Nachdem wir die logistische Bewältigung der Flüchtlingskrise, wie ich finde, geschafft haben, ist jetzt die Hauptaufgabe die Integration derer, die zu uns gekommen sind und bleiben dürfen. Und da ist natürlich eine Riesenanforderung auch an die deutsche Wirtschaft. Wir haben ja mit den Integrationskursen und den Aufstockungen der Mittel dafür ganz viel getan, damit jetzt alle die deutsche Sprache lernen. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Wir müssen sie beruflich qualifizieren und das können wir versuchen, sozusagen außerbetrieblich zu schaffen. Das ist aus meiner Sicht immer nur das zweitbeste Konzept. Das, was wir eigentlich erreichen müssen, ist, dass wir auch diese häufig ja jungen Männer frühzeitig ins Arbeitsleben integrieren, weil das ihrer persönlichen Integration auch gesellschaftlich dient und weil man natürlich im engen Kontakt zur Wirtschaft auch viel praxisnäher ausgebildet wird, als wenn wir das anders versuchen. Insofern haben wir eine Herausforderung, dass die Wirtschaft sich einbringt, ihre Ansprüche auch ein bisschen überdenkt und mal eher jemandem eine Chance gibt, als sie das vielleicht vor einigen Jahren gemacht hätten und wir auf die Art und Weise einen erklecklichen Anteil schneller, als wir das erlebt haben in der letzten Flüchtlingskrise in den 90er Jahren, wo es sehr lange gedauert hat, bis wir einen relevanten Anteil in Arbeit hatten, das diesmal schneller schaffen.
Aber lass mich mal kurz fragen, wäre das nicht, ich meine, ein Problem ist ja nur wirklich auch, dass viele Bürger offensichtlich das Gefühl haben, das ist vielleicht tatsächlich zu schwierig für uns, diese Aufgabe. Es gibt ja große Ängste in der Bevölkerung. Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal kurz abchecken, welche davon Sie eigentlich für berechtigt halten und welche für unberechtigt. Man hört immer wieder, mit den Flüchtlingen holen wir uns den Terror ins Land. Berechtigt oder unberechtigt die Sorge?
Ich kann die Sorge gut verstehen, aber man muss, glaube ich, immer wieder deutlich machen, gerade der islamistisch motivierte Terrorismus, die Probleme gibt es schon länger. Die sind nicht erst mit der Flüchtlingswelle aufgekommen und dieser Flüchtlingsstrom war jetzt nicht die einzige oder notwendige Chance für diejenigen, die sich radikalisiert haben, um nach Deutschland zu kommen. Deshalb plädiere ich dafür, die Dinge zu trennen, würde aber gleichzeitig sagen, dass man die Sorgen ernst nimmt. Man darf die nicht vom Tisch wischen. Das ist schon etwas, was ich glaube, Terroristen auch aktiv nutzen, die Flüchtlingskrise zu vermischen mit ihren Zielen, eben um in unserer Gesellschaft eine latente Ausländerfeindlichkeit zu befeuern und um den Zusammenhalt auch in unserer Gesellschaft zu torpedieren.
Vollverschleierung bedroht unsere Art zu leben. Sorge berechtigt oder unberechtigt?
Ich glaube, die Vollverschleierung ist ein Problem für die Integration zunächst mal für diejenigen, die vollverschleiert sind und deshalb auch all die Punkte, die jetzt ja auch die Innenminister aufgegriffen haben, sind berechtigt. Es bedroht aus meiner Sicht nicht unsere Art zu leben, überhaupt nicht. Aber es gibt da schon wichtige Punkte. Die eine Frage ist, kann jemand, der vollverschleiert lebt, wirklich, hat er eine realistische Chance auf seine gelingende Integration? Und die zweite Frage ist natürlich, gibt es nicht Momente, wo der Staat auch sagen muss, hier können wir eine Vollverschleierung nicht akzeptieren. Hier gibt es ein Gebot, auch sein Gesicht zu zeigen. Mhm. Aktuelle Fälle wie vor Gericht oder ich kann auch verstehen, wenn eine Kindergärtnerin sagt, ich möchte eigentlich, bevor ich dann ein Kind jemandem mitgebe, auch das Gesicht der Mutter mal sehen. Das sind alles Dinge, glaube ich, das kann man wirklich mit Fug und Recht gesellschaftlich einfordern.
Was man auch immer wieder hört, ist die Sorge für die Flüchtlinge. Gibt die Politik Milliarden aus, da ist Geld da. Aber wir Deutschen meinen dann, viele kommen zu kurz. Berechtigt?
Also ich halte das nicht für berechtigt. Und man muss da auch immer mal darauf hinweisen, was wir eigentlich in dieser Legislaturperiode alles getan haben für uns, Bevölkerung selber. Milliardenschwer die Mütterrente, 265 Milliarden Euro Bundesverkehrswegeplan für unsere Infrastrukturen. Also die Investitionen, die wir in dieser Legislaturperiode sowohl in unsere sozialen Sicherungssysteme, in Infrastrukturinvestitionen getätigt haben. Es ist ja nicht so, dass wir im Rahmen der Flüchtlingskrise eben Mittel gekürzt hätten. Grundsätzlich zeigt es, wie stark Deutschland ist und wie berechtigt auch die Aussage ist, wir schaffen das in finanzieller Hinsicht. dass im Grunde genommen die gute wirtschaftliche Lage uns wirklich die Chance gegeben hat, die Flüchtlingskosten zu tragen, ohne Einschnitte an anderer Stelle.
Herr Braun, muss man eigentlich die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin in jedem Punkt richtig finden, um sie zu organisieren? Sie haben im Frühsommer an einem Papier mitgeschrieben von jüngeren Unionsleuten, das vor der Unionsklausur herausgekommen ist. Und da hatten viele sehr deutlich den Eindruck, dass es ein Plädoyer war für den eher restriktiveren Teil der Flüchtlingspolitik.
Das Papier, was wir da geschrieben haben, hatte ja die Besonderheit, dass es junge Politiker eben aus beiden Unionsparteien waren, zu sagen, wie kann sozusagen eine gemeinsame Deutung, eine gemeinsame Sprache in der Flüchtlingspolitik aussehen, wo sich beide Seiten aufeinander zubewegen, weil das, was den Unionsparteien stark geschadet hat, war natürlich der Eindruck, dass man sich in der Parteienfamilie nicht einig ist in der Flüchtlingspolitik. Und da ist ja die Frage, wie kann man wieder einen Weg finden, das gemeinsam zu benennen. Und ich finde zum Beispiel zu sagen, dass wir illegale Migration natürlich bekämpfen wollen, dass wir einen wirklich effektiven Außengrenzschutz brauchen. Das sind alles Dinge, das sind gemeinsame Positionen und die wollten wir stärker herausstellen als die Nuancen, die manchmal die Union getrennt haben.
Aber das heißt, wenn man sozusagen auch die CSU damit ins Boot holt, ist man wahrscheinlich nicht immer komplett auf Merkel-Linie. Das ist dann für Sie auch okay und für die Kanzlerin auch?
Nein, für die Kanzlerin steht doch auch außer Frage. Das ist die gemeinsame Linie der CDU und der CSU, dass wir nur gemeinsam stark sein können und dass deshalb unsere Aufgabe ist, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, die zu klären und beizulegen. Die Menschen nehmen CDU und CSU im Wesentlichen als eine Partei wahr. Dass das zwei Schwestern sind, die auch unterschiedliche Meinungen haben, führt jedenfalls selten zum Erfolg.
Die Flüchtlingskrise ist jetzt, glaube ich, wirklich das Projekt, mit dem man Merkels Kanzlerschaft verbindet. Nun ist es ja bei so Projekten auch immer schön, wenn man die eigentlich bis zu Ende bringen kann und nicht irgendwann zwischendrin unvollendet jemand anderem in die Hände gibt. Sind Sie eigentlich dafür, dass die Kanzlerin nochmal antritt?
Ich finde, wir haben eine hervorragende Kanzlerin. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass sie antritt. Und wir warten jetzt ab, wie sie sich entscheidet und wann sie es bekannt gibt.
Warum sagt sie es eigentlich nicht? Weil zumindest mein Eindruck ist, dass sie den Zeitpunkt, wo sie Nein sagen kann, schon längst verpasst hat. Dann bräuchten Sie doch schon längst eigentlich einen Nachfolger, der halbwegs installiert wäre.
Ach, wissen Sie, der richtige Zeitpunkt in der Politik wird immer viel diskutiert, aber das liegt nun mal bei demjenigen, um den es geht, sich selbst zu erklären. Den Zeitpunkt wählt er auch selbst.
Ist es für Sie denkbar, dass die Kanzlerin sich auf dem CDU-Parteitag im Dezember als Parteichefin wiederwählen lässt, ohne vorher ein Wort dazu gesagt zu haben, ob sie nochmal Kanzlerkandidatin werden will?
Auch in der Politik gilt ja, sagt niemals nie.
Das heißt, Sie können sich das vorstellen oder Sie glauben, dass die Kanzlerin niemals nie sagt und Ja sagt?
Da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Nun geht es ja auch für Sie darum, noch ein Projekt zu Ende zu bringen. Es gibt offensichtlich Leute, die trauen Ihnen noch ein bisschen mehr zu. Also ich habe unter anderem Spekulationen gelesen, naja, wenn wir dann vielleicht nach 2017 Schwarz-Grün haben, dann könnten Sie der Chef des Kanzleramts sein.
Das ist ja lustig. Ich glaube, um darüber Posten für 2017 zu verteilen, müssen wir erstmal als Union wieder eine Bundestagswahl gewinnen und das Vertrauen der Bevölkerung erneut bekommen, um Deutschland weiter zu regieren. Dafür will ich erstmal nächstes Jahr mich engagieren und danach wird dann über Personal geredet.
Aber wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet, könnte man das ja auch in einem noch höheren Posten tun, oder?
Erstmal mag ich den ich momentan habe. Also im Kanzleramt zu arbeiten, ist schon ein Privileg. Ich habe die Aufgaben, die ich da momentan mache, sind wirklich spannend und machen mir große Freude.
Herzlichen Dank für das Interview. Helge Braun, Staatsminister im Kanzleramt, in HR Info das Interview. Und weitere Informationen zur Sendung und den Podcast zum Nachhören finden Sie, wenn Sie wollen, auf hrinforadio.de. Mein Name ist Sabine Müller.